Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Hallo, ja, herzlich willkommen. Endlich haben wir mal einen echten Popstar hier im Taz-Studio. Nicht nur Autoren und Politiker, ist ja irgendwie auf die Dauer auch total fad. Er ist seit 30 Jahren Sänger der Goldenen Zitronen, macht seit 15 Jahren Theater, hat den legendären Pudelclub gegründet in Hamburg und ist auf jeden Fall einer der 17 besten Menschen der Welt. Herzlich willkommen, Georges Kamerun.
Danke.
Jetzt Applaus. Kommt niemand mit dem Schild.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Georges Kamerun hat ein Buch geschrieben. Das ist das Buch mit dem wunderschönen Cover. Es heißt Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Und in dem Buch gibt es die Hauptfigur Horsty aus Bimmelsdorfer Strand, der irgendwann loszieht, sich Tommy from Germany nennt. Und jetzt rätselt der ganze Betrieb, ob das nicht Thomas Seel ist, der sich Georges Kamerun nennt und aus Timmendorfer Strand loszieht.
Und gibt es schon erste Lösungsvorschläge auf das Rätsel?
Nee, man überlegt noch, aber wir halten das jetzt vielleicht einfach mal offen und reden irgendwie über Horsty, über Tommy, über Thomas Seel vielleicht nicht so, aber über Georges Kamerun. Und dann geht es so durcheinander und dann kann sich jeder seine Geschichten irgendwie selbst zusammensuchen. Okay, also Georges wird nicht, wir duzen uns, nur das ist, weil das wäre jetzt merkwürdig, wenn wir uns duzen, nur weil wir hier im Touchstudio sitzen, aber nur so kurz zur Erklärung. Und Georges wird nicht vorlesen, aber wenn es ganz gut läuft jetzt, dann wird er vielleicht sogar noch was singen. Also
wenn
wir müssen alle Daumen drücken. Also ich gebe mir jedenfalls Mühe. Also, das Buch spielt ja so in, man kann sagen, alte Bundesrepublik 1970 bis 1985. Du bist 1963 geboren, also das fällt sozusagen die Hauptfigur, die Jugendzeit der Hauptfigur ist auch deine Zeit der Jugend, deine Jugendzeit. Und die Hauptfigur Tommy schildert ja so, wie sozusagen trotz 68, also 68 ist ja schon vorbei, wie trotz 68 noch die steifen Krawatten im Kragen des Sagen haben und beschreibt es eigentlich so seine ganze Umgebung wie so ein Schützenfest in anzüglichen Partykellern sich anfühlt.
Ja,
was ist da los?
Ich habe es so erlebt. Also ich glaube, das sind ich nenne das immer so ein Phantomschmerz möglicherweise von einer Zeit, die ja irgendwie Wirtschaftswunderzeit sich nannte. Und tatsächlich sind das die Symbole gewesen, die ich so in Erinnerung habe. Also wirklich so Herren mit so steifen Anzügen aus so festem Stoff. Wenn der Herr so rausgeht, dann bleibt der Anzug trotzdem stehen. Dieses Gefühl. Und ich hatte wirklich eben einen Lehrer, einen Deutschlehrer, der, man nennt sowas Alt-Nazi war. Und ich habe diese Zeit als zum Teil repressiv in Erinnerung, ganz insgesamt. Und auch als eine, die eben auch eine gewisse Normiertheit sich gewünscht hat noch. Und ich habe, also mein Empfinden von da ist eben noch gerade so, würde ich sagen, wirklich irgendwie normiert gefühlt. Und wirklich sehr eng und grenzensetzend und wasch dir die Haare bevor du und so weiter. Oder eben, ich habe eine Handwerkerlehre hinter mir und die war auch lustig. Also ich glaube, mein gesamter Humor, wenn ich dann einen habe, der kommt genau daher. Sowas wird ja dann auch immer so ein bisschen verklärt erzählt, aber so ist es eben auch. Aber es war eben auch irgendwie entsetzlich und unglaublich männlich kodiert und all das und Chef zu Hause und Chef in der Firma, also diese Leute gab's und es gab die polternden Politiker. Ich bin mit dem Versuch von Franz Josef Strauß aufgewachsen, Kanzler zu werden, und das ist eben so, was diese Melange, die da so entstanden ist, die versuche ich so ein bisschen zu beschreiben, aber das Buch endet da ja nicht. Es ist ja so ein Stück weit, es ist ein Versuch einer Chronik, die so ein bisschen weitergeht, auch bis ins Heute eigentlich.
Ja, du hast deinen Humor erwähnt und das ist das, was mich an dem Buch überrascht hat. Ich habe tatsächlich ein humorvolles oder sozusagen, ich würde sagen, einen ironischen Helden erwartet, und der ist aber total melancholisch und sensibel und auch sehr, sehr offen, und das hat mich total berührt. Gab es sozusagen die Vorentscheidung, wie lege ich das Buch an? Ist der Held ironisch? Ist das eben wirklich eine Heldengeschichte oder mache ich das melancholisch? Oder ist die Melancholie tatsächlich doch irgendwie die Kunstform von George Cameron, ohne dass wir das ständig merken.
Weiß ich nicht, wenn man so ein Gesicht sieht, vielleicht sieht er ja ganz melancholisch aus, das weiß ich nicht. Aber die Melancholie ist eigentlich eher das Heute. Ich empfinde die heutige Zeit als melancholisch. Und zwar, weil sie so wahnsinnig schnell ist und gleichzeitig in so einem merkwürdigen Schock steht. Also auch irgendwie angehalten wirkt und man ist irgendwie wie gelähmt und all das. Das ist eigentlich, was ich als melancholisch empfinde. Das, was wir hatten, wo das Buch eben startet, so in vielleicht in der Spät-70er-Zeit, das habe ich nicht als melancholisch in Erinnerung, sondern eben als schwarz-weiß-stufiger. Und eben, das wird da beschrieben, dass, das Typische, was man über die Zeit natürlich sagt, diese frivolen Partykeller. Und ich habe Schützenfeste erlebt und ich weiß, was das ist, Vatertag und dieser ganze Quatsch. Und es war wirklich die Hölle. Und eben in diesen merkwürdigen Bürgerstuben zu sein und wo man dann zum Essen ging. Und bin eben aufgewachsen in so einer Umgebung von so einem kleinen Bürgerlichen ist das gar nicht. Das ist mehr so eine komische Geschäftswelt. Und die war einfach ultra dumpf und genau das. Aber das empfinde ich nicht so als melancholisch. Dagegen hatten wir eben die Chance, mit unserer Form anzugehen. Da kam eben Punk wirklich recht. Und das würde eben heute so nicht mehr funktionieren. Und vielleicht ist das, was ich so melancholisch empfinde heute. Man kann ja heute nicht mehr grell sein. Das sind sie ja alle. Alle sind grell, zu grell.
Ja, du schreibst es auch in deinem Buch. Du sagst an einer Stelle, damals, also trotz dieses ganzen Bleis und der ganzen Schwere, die auf euch lastete, sind die Leute aber noch nicht so ungeniert in die Leben reingegangen. Ne? Was heißt das?
Ja, wahrscheinlich beschreibe ich damit auch jetzt nicht gerade meine These, dass man eben die Wände aufgemacht hat. Also was ja bekannt ist, dass auch in diesen Zeiten nicht so richtig rein nachgeschaut wurde vielleicht. Also da spricht man dann von den Kinderheimen und den Internaten und vielleicht auch die Schulen und die sogenannten Lehranstalten und all das. Also ich habe noch so ein Turnvater-Jahn-Gefühl auch erlebt. Also da gab es dann den Sportlehrer, der dafür gesorgt hat, dass wenn wir irgendwie irgendwas nicht korrekt gemacht haben, dann hieß es eben, okay, bis zu den Sommerferien ist jetzt nur Bodenturnen oder Geräteturnen. Und wir wollten aber was anderes, das ist die Wahrheit. Und irgendwie war das so. Und in die Zuhauses waren eben auch nicht ganz so ausgeläutet. Ich glaube schon, dass das stimmt, dass das so ein, man sagt immer, Privatfernsehen-Phänomen gewesen ist. Ne? Eben so überall das Mikro reinhalten und die Kamera. Und das gab es da eben noch nicht ganz. Ist ja auch interessant, wenn man heute so sich das anschaut und irgendjemand kriegt so eine Kamera auf sich gerichtet und ein Mikrofon vor die Nase. Die Leute finden das ganz normal und man redet da ganz normal. Oder hier, klar, wird einem noch kurz gesagt, ja, das wird übrigens aufgezeichnet. Aber warum eigentlich? Es wird immer alles aufgezeichnet. Wohin mit dem ganzen Schrott, frage ich mich so. Also es kann überhaupt keiner mehr irgendwie alles zeigen oder abspielen, was alles aufgezeichnet ist. Und das ist so ein bisschen auch so der Punkt. Und ich glaube auch, dass das Private, weiß man ja, ist mittlerweile das Öffentliche. Und das war eben noch nicht so. Wir saßen fest im Privaten. Und wenn das Private unangenehm war, und in meinem Fall war es nun mal unangenehm, dann blieb das auch irgendwie unbeleuchtet, glaube ich. Und dagegen hatte man dann die Chance, in bestimmten Formen, und da nenne ich dann eben in meinem Fall natürlich logischerweise diese Jugendkultur, um da rauszukommen und etwas Irritierendes dagegen zu zeigen. Und das ist wirklich schwieriger geworden. Vielleicht kann man eine Manga-Figur werden, das ist eine Möglichkeit. Die ist ja auch irgendwie, ich habe da Sympathien für, ehrlich gesagt, aber es ist natürlich auch ein Geschäft gleichzeitig. Und wir wollten ja damals noch keine Geschäfte machen.
Es gibt ja auch diese Songzeile von den Zitronen, dass ich immer weg will von euch, macht mein Leben so schnell. Das ist ja eigentlich genau das, was in dem Buch wiederkehrt. Ne? Also man kann diese Partykeller und du sagst auch, dass diese ganzen Leute nicht in allem unsicher waren, trotz ihres autoritären Verhaltens. Ne? Sie waren sogar in ihren Farbgebungen und so. Das fand ich ganz interessant, die Beobachtung, dass die Farben ja einfach auch so scheußlich waren in den 70ern. Aber du sagst, dass ich immer weg will von euch, macht mein Leben so schnell. Also Was ist aus dir geworden? Was wird aus so einem Leben, wenn man ständig dieses Blei, dieses ganze Blei um einen rum, diese Bleigummizellen, hast du auch mal gesagt, wenn man das so wirklich als sensibler Mensch wahrnimmt?
Tja, also ich will jetzt mein Leben nicht beurteilen. Ich bin wahnsinnig gut drauf. Ich weiß es nicht.
Aber es macht es schnell.
Es ist tatsächlich, ja, also ich glaube, das ist aber bei vergleichbaren Biografien immer so. Also manche Leute, und das behaupte ich jetzt mal, werden zu einer bestimmten Sensibilität gezwungen. Das heißt, man versucht auch den Kopf einziehen zu können und lernt irgendwie bestimmten Dingen aus dem Weg zu geben. Oder aber ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man zerbricht ein Stück weit dran, wenn da ständig was kommt, oder aber man überwindet das. Und bei mir, ich habe versucht zu überwinden. Ich war auch so ein wirklich klassisches Zündelkind. Natürlich auch Narzissmus und Aufmerksamkeitsrufe oder Schrei nach Liebe oder was das alles ist, um das so zu benennen. Aber immerhin konnte ich damit was anfangen und irgendwie nach Gegenmaßnahmen suchen. Das ist das, was ich auch beschreibe oder versuche zu beschreiben, dass man so Taktiken lernt, dass man Strategien lernt, um irgendwie etwas anders machen zu können. Und ich weiß aber auch um den Widerspruch. Also heute spricht man ja von anders, weil auch das andere schon wieder ein Marktsegment ist und strategisches Gut. Und von daher ist das alles sehr, sehr widersprüchlich. Aber ich bin weiter am Rennen, habe ich so das Gefühl. Aber ich bin nicht Benjamin von Stuttgart-Barre, der irgendwie anders rennt, weil er irgendwie sein Kokain nicht los wird oder eine Ersatzdroge sucht. Ich weiß es nicht so genau. Das habe ich irgendwie nicht so ganz. Also was das angeht, habe ich was gefunden, um irgendwie zu spiegeln und mir die Dinge bewusst zu machen. Und da darf ich Kultur ausprobieren. Und da drin probiere ich meine Themen. Und das ist natürlich ein Segen, muss man sagen. Glaube ich schon. Ich glaube, ich wäre wirklich ein Stück weit nicht glücklich geworden in der Kfz-Mechaniker-Werkstatt, denke ich. Obwohl es natürlich völlig okay ist. Und es war eben auch lustig, aber es war auch irgendwie... Ja, das Schlimmste fand ich eigentlich so diese Männerwelt darin. Die hat mich echt genervt. Die Männerwelt gibt es auch im Kulturwesen, wie wir alle wissen. Und da wird genauso rumgebalzt. Und gerade auch im popkulturellen Bereich, wo ich ja in einer Band spiele. Und das ist extrem balzend maskulin belegt. Aber da war es so hart. Also diese Spinntüre mit den blöden Nacktbildern drauf und so. Das ist irgendwie dann doch unangenehm.
Und... Trotzdem nennst du dein Buch ja, und es gibt ja auch den Song, die Jugend ist das Schönste, ist die schönste Zeit des Lebens. Ist es dann ironisch oder meinst du eben mit dieser schönen Zeit eben den Aufbruch, der ja auch in der Jugend, in die Jugendzeit fällt? Oder kam der später, der Aufbruch, nach Hamburg, raus in die Welt, das alles hinter sich lassen?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob Hamburg die Welt ist, aber also... Das
für jemand, der aus Timmendorf kommt, erstmal schon,
ja,
oder?
Natürlich. Also für jemand, der aus Timmendorf kommt, ist auch Eutin die Welt. Und wer mal in Eutin war, es ist sehr nett übrigens. Übrigens zum Beispiel Eutin, das hat sich sehr verändert. Also das, ich habe das als die gelebte Hölle in Erinnerung. Also Eutin hatte mal eine, da sind die meisten, das war die größte Polizeischule Deutschlands. Und diese Leute mochten uns nicht. Also da waren so jung, man durfte damals sagen Jungbullen. Das waren eben so diese typische Schnauzbart-Gesichter und die haben uns wirklich verfolgt, ne? Also das ist einfach so.
Da gab es richtig Schlägereien auch?
Nee, es gab keine Schlägereien, es gab aufs Maul. Das ist ein Unterschied.
Oh ja, stimmt.
Also wir sind wirklich eher gerannt, als dass wir nach vorne gegangen sind. Aber jetzt, man sieht es schon, ich habe dann völlig anderes Selbstbewusstsein mittlerweile. Also es war schon da nicht so einfach drüber zu kommen, ne? Das ist klar so.
Und ist dann die Aussage, aber Jugend ist die schönste Zeit des Lebens, ist das
zu der
ironisch?
Jugend, ja genau. Nee, ich sehe es gar nicht als ironisch. Also das ist vielleicht ein Stück weit möglicherweise eine Verklärung, aber ich glaube, es schwingt ja schon mit, dass das nicht ganz sauber gemeint ist. Und trotzdem, ich bin irgendwie, ich mag auch so die Poesie da drin vielleicht. Oder vielleicht gehe ich auch damit hausieren. Außerdem bin ich ja bekennender Berufsjugendlicher, möglicherweise, und es gibt aber auch ein Lied dazu, und das Lied handelt eben von einer Dame, die ich dort, eine Freundin aus meiner Umgebung, die eben tatsächlich echt zerbrochen ist an ihrer familiären Umgebung, und der Vater ist gemeint, und da habe ich tatsächlich einige erlebt, es ist nun mal so, es sind wirklich Leute zerbrochen, es haben sich welche umgebracht, und davon handelt eigentlich dieses Lied, so ein bisschen verklausuliert. Also das ist eigentlich kein Witz oder keine Ironie in dem Sinne. Eine Frage wahrscheinlich.
Ja, das Lied wäre natürlich super, das jetzt zu hören, ne?
Ja, das kann ich ja dann später machen.
Später, okay. Ich muss mich noch ein bisschen anstrengen.
Ja, ich glaube auch, also noch, das reicht einfach noch nicht.
Ist noch zu früh. Okay, also, okay.
Ja. Leistung, also ich meine, auch hier geht es, auch bei der Taz geht es um Leistung, oder nicht?
Ja, ständig, ständig. Also wir tun liefern, immer nur so, als ob liefern. Nicht. Das ist ja irgendwie diese Lüge. Aber apropos Lüge, genau, vielleicht reden wir über Lügen. Aber damals war dann eben doch, also man geht heute viel mehr in die Leben rein, irgendwie dieser ganze Transparenzwahnsinn und so. Aber vielleicht ist es ja in den Familien, oder ist es Quatsch? Vielleicht ist es dann in den Familien, wird dann vielleicht nicht mehr so viel gelogen wie früher. Oder ist das blöd?
Das weiß ich nicht. Heute wird anders gelogen. Ist es nicht sowieso so? Ist es nicht sowieso so, dass die Dinge immer nur einen neuen Weg sich suchen? Ich meine, wir sprechen doch immer noch vom Kapitalismus. Und der Kapitalismus hat sich stark verändert, keine Frage. Auch da sagt man, er ist komplexer geworden oder irgendwie globalisiert. Und ich glaube, dass er schwerer greifbar ist. Auch das ist nichts Neues. Aber er ist erfolgreich. Und so ist es wahrscheinlich auch mit den Dingen. Ich glaube, dass das Autoritäre, was ich so meine, ist nicht mehr so klar zu sehen. Und das gibt es trotzdem. Wir wissen das ja, heute spricht man eben von Subjektivierung, wenn man das meint, dass man eben eigentlich eine eigene Autorität ist. Früher hat man den Fabrikanten gehasst, heute ist man selbst der Fabrikant. Und eben, ich versuche eben diese Begriffe zu überprüfen. Also zum Beispiel die Selbstverwirklichung. Hier in Leipzig mal ein Stück am Theater versucht, das hieß das Ende der Selbstverwirklichung. Und das ging ganz gut, fand ich, also mit ganz vielen Interviews. Und wir haben herausgefunden, dass man eben über diese Selbstverwirklichungsaufforderung, die ständige, natürlich dadurch eben auch an so bestimmte Grenzen gerät und dann eben auch Geschäftsführer des Selbst wird. Und vielleicht bin ich das genauso und das ewige Eigenvertreten und die heutigen Möglichkeit des geratet werden, also dass man überall so kleine Zahlen hinter sich stehen hat, wie es gerade so läuft. Und da bin ich genauso nicht frei von. Und deswegen glaube ich, dass es nicht, die Lüge ist irgendwie, wie soll ich sagen, hat mehr Graustufen und ist komplexer geworden, ist irgendwie, hat mehr Facetten, aber sie ist in keinster Weise leichter oder kleiner geworden. Wir wissen, die Welt ist nicht gerade gerechter geworden. Und sie ist auch genauso brachial und dumm. Mhm. Und sie ist mindestens genauso archaisch und genauso unempathisch wie zu dieser Zeit. Deswegen sage ich für mich immer, das ist eben wie eine Chronik gemeint, das hat sich nicht verbessert in dem Sinne. Nur ist es schwerer zu greifen.
Manche sagen ja auch, dass Jugend überhaupt, also der Begriff, so der emphatische Begriff von Jugend, so eine Erfindung des Kapitalismus eigentlich ist. Und das deckt sich natürlich mit diesen ganzen Selbstverwirklichungsideen. Ihr habt nie im Sinne von Selbstverwirklichung gedacht, ne? Würdest du sagen, dass da geht es um Authentizität oder was ist es?
Vielleicht ist es...
Also im Gegensatz zu
Selbstverwirklichung. Ja, das weiß ich eben nicht. Also ich glaube, ich bin genauso sozialisiert wie andere auch, die eben auch sich irgendwie vertreten, bis hin zu verkaufen, kann ja sein. Also ich bin da unsicher. Was ich eben erlebt habe, auch in meiner Biografie, auch gerade in, auch vielleicht in Szenerien, die irgendwie sich alternativ geben, dass da das natürlich genauso ist oder dass Leute mit radikalen Positionen auch bestimmte Warenwerte meinen. Also meine Position ist radikaler als deine und vielleicht dadurch auch verdrängender. Also das habe ich alles sehr erlebt. Es gibt genauso Hierarchien im autonomen Jugendzentrum wie wo ich herkomme, im Autohaus. Also das ist alles möglich. Von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, dass man da irgendwas besser gelöst hat. Also kommt mir nicht so vor.
Es gibt ja auch den Zitronensong, Unabhängigkeit ist keine Lösung für moderne Babys. Das ist doch im Prinzip auch eine Kritik an dieser Selbstökonomisierung oder auch an den ganzen Gentrifizierern. Keine Ahnung, Kreuz, Köln, Belgisches Viertel, St. Pauli. Ist es sozusagen die Kritik eines, der damals ausgezogen ist und nicht über Selbstverwirklichung nachgedacht hat, an denen, die jetzt irgendwie an Selbstverwirklichung arbeiten?
Na, es ist natürlich ein Aufzeigen von Widerspruch auch wieder. Wir wissen ja, Thema Gentrifizierung, dass wir Top-Gentrifizierer sind. Also wo ich ja nun in St. Pauli lebe und irgendwie diesen Pudelclub mitgestalte, mich in dem Kollektiv dort befinde, ja, durch unsere Position dort, die sich gegenkulturell behauptet und ja das auch ist, würde ich sagen, sind wir natürlich auch Aufwerter, das ist ja ganz klar. Und das ist natürlich eins der großen Probleme. Ich spreche von Versuchen, etwas möglicherweise anders zu machen und gleichzeitig weiß ich aber auch, das Ganze ist wieder nur etwas, was die Dinge möglicherweise wertvoller macht. Aber ich finde das trotzdem okay, weil es ist immer die Frage nach der Wertschöpfung. Und die stellt sich natürlich, ne? Die stellt sich immer. Und ich glaube, wenn wir sagen, der Pudelclub behauptet seinen Raum und das, was da drum ist, diesen Park, den wir da haben, Park Fiction mit ganz vielen Leuten und wir meinen es kollektiv und es versucht von uns niemand da irgendwie einen Cent rauszuholen, dann ist das nicht wertschöpfend gemeint und das passiert nicht in der Praxis und von daher müssen wir das behaupten dürfen. Auch wenn wir eben, wie ich sage, natürlich auch Gegenden mit begehbarer machen und möglicherweise sogar wertvoller machen, man weiß das ja, die fahren da rum. Und wenn da irgendwo eine Off-Galerie auftaucht oder so, dann kauft man am besten gleich das ganze Viertel, weil das wird irgendwann mal teuer. Leipzig, wunderbares Beispiel. Also hier sollte man mal kaufen. Noch gibt's Lücken.
Aber interessant ist ja dann, wie geht man damit um? Ne? Hat man sozusagen solche Reinlichkeitsfantasien und zieht sich völlig raus? Also so, ne, nichts mit zu tun haben, totaler Bruch. Oder geht es eben darum, wirklich mit den Widersprüchen umzugehen? Und das ist
ja
auch das Interessante.
Mein Versuch. Also ich habe halt den Drang danach und der kann ja auch irgendwie auch immer wie Auftritt aussehen. Das mag ja sein, aber irgendwie, ich halte es nicht anders aus. Also ich bin schon jemand, der aus so einer Notwendigkeit heraus irgendwie einmischt. Oder also das ist jedenfalls ein Versuch. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ob das dann auch wirkt wie, ich weiß gar nicht, das verkaufen wollen, das kann ich nicht genau sagen. Aber ich halte es sonst nicht aus. Ich möchte das irgendwie begehbar machen vielleicht auch oder irgendwie umsetzbar und beschreibbar machen. Das ist mir dessen Bewusstsein und das mache ich mit diesen Transportern, wie ich sie haben kann. Und das sind dann eben, ist möglicherweise auch der Club. Und ich was ich an dem Club mag, ist, dass wir eben so viele sind. Und wir erleben ja auch gerade, wo unser Laden hat ja da gebrannt gerade, wir erleben da ja etwas. Das ist ja nicht einfach nur Solidarität, sondern man spürt ja, dass da ein Wunsch von ganz vielen Leuten, zumindest in Hamburg, aber auch darüber hinaus ist, dass man diese klare Haltung, die es dort gibt, dass man die eben unterstützt und sich auch danach sehnt. Das ist eine Suche nach einer Identität dort, die anscheinend selten geworden ist.
Und was sicher viele ja interessiert, sagst du uns das kurz, wie es mit dem Pudel weitergeht, jetzt nach dem Brand?
Nee, das mag ich nicht beschreiben, weil wir sind ja ganz viele und ich habe keine Lust, das alleine so zu sagen. Der Laden selber ist nicht abgebrannt und wir haben einen Vertrag, der geht länger. Also das wird schon wieder aufmachen.
Okay, also Tommy im Buch oder George Cameron. Es gibt so die Idee von Selbstentgrenzung. Kunst soll also im besten Sinne wild und fremd sein. Es geht um eine Art von Selbstentgrenzung und um sozusagen sich selbst an die Grenzen zu bringen und darin was zu erfahren und darin Kunst zu entwickeln. Geht es heute genauso wie damals? Selbstentgrenzung, was ist es?
Ich weiß nicht genau. Selbstentgrenzung scheint heute auch wieder eher etwas zu sein, womit man was machen kann, was man auch eher verkaufen kann oder was auch eher im Mainstream angekommen ist, was auch eher mediales Spektakel ist. Das selbst zu erleben, kann ich nicht sagen, wo man das noch haben kann. Wir sind in Urbanitäten gegangen, die damals noch nicht so beleuchtet waren. Und das ist ja heute nicht mehr so. Also keiner wird behaupten, dass man hier in der Stadt einen Club findet, wo man noch nie von gehört hat. Also das kommt in dem Buch am Ende vor, wo so jemand in so einem neuen Mercedes durch die Stadt fährt, die so eine kleine App hat, wo die App einem sagt, und das gibt's wirklich, das ist ja ein Clip, Mercedes-Clip, da fährt, glaube ich, Nico Rosberg mit in diesem Auto. Und da wird ihm gesagt, wo eben diese Off-Locations alle sind oder das nächste Arthouse-Kino. Wenn das so ist, brauche ich mich doch nicht selber mehr auf die Suche machen. Das scheint irgendwie vorbei zu sein. Das ist ein Problem, ein weiteres. Das Entdecken ist einem ein Stück weit genommen worden. Deswegen, ich weiß nicht genau, vielleicht in die Tiefsee gehen. Ja, oder eben, ist es Eskapismus? Möglicherweise. Also ich schaue mir das wirklich interessiert an, gerade diese Manga-Leute, die hier überall rumlaufen. Und habe da irgendwie auch auf eine Art Spaß dran. Weiß aber auch, dass das natürlich irgendwas ist, was sich jemand ausgedacht hat und natürlich auch anbietet, als eine Möglichkeit da reinzuschlüpfen und das wird dann auch bezahlt. Also ich frage mich, und das scheint ja der laufende Widerspruch auch zu sein, auf der einen Seite sieht das fantasievoll aus, auf der anderen Seite ist es klar vorgegeben. Und das ist natürlich interessant im Gegensatz zu dem, was wir probiert haben. Wir hatten da irgendwas, was wir uns irgendwie ausgesucht haben, ausprobiert haben, übergezogen haben, wussten aber gar nicht genau, wie das wirkt. Und das scheint der Unterschied zu sein. Hier, dieses Zeug sieht aus wie eine Fleißarbeit, dass man möglichst gut seinem Idol irgendwie nachkommt. Aber wie gesagt, ich mag das trotzdem sehen. Irgendwie gefällt mir das. Ist nur eine Ahnung. Vielleicht habe ich ja keine Ahnung.
Ich hab das ganz genauso gesehen und ich habe auch, muss ich gestehen, immer über diese Manga-Leute auf der Messe geschimpft und so und dachte, ach Gott, die stehen ja irgendwie nur blöd im Weg rum. Und jetzt habe ich aber vorhin, als ich hierher kam, eine Frau gesehen, die war, also die hatte sozusagen nicht das, was man eine gute Figur nennen würde, ja.
Und was ist das denn für ein Sexismus?
Naja, ist so. Und dann trug sie ein BH und irgendwie eine kurze Hose und lief wahnsinnig selbstbewusst durch die ganze Menge. Und ich dachte, wow, geil, total geil, weil sie hat natürlich dort eine Rolle gespielt, aber gleichzeitig war dieser Körper echt wie so eine Bombe, die sagte, hey, lasst mich in Ruhe mit eurem Sexismus, ja. Und das fand ich total interessant, dass in dieser Verkleidung das vielleicht trotzdem irgendwie weitergeht und wir das aber nicht sehen und immer nur denken, ach ja Gott, die Kinder verkleiden sich irgendwie wie ihre Vorbilder, aber das hat ja nichts mit ihrem Leben zu tun, ne? So.
Ja, möglicherweise. Also auf jeden Fall scheint ja die gewisse Irritation zu funktionieren, die man da so mit hervorrufen kann. Ich bin da unsicher, aber es ist eine World und es scheint doch ein gutes Stück Eskapismus dabei zu sein. Ne? Das ist so. Aber eben, was sollen wir tun? Ich glaube, das braucht man auch. Mir zum Beispiel geht Eskapismus ab. Ich weiß nicht, wohin, in welche andere Welt ich mich überhaupt flüchten kann. Das zum Beispiel geht mir wirklich ab. Ich weiß es wirklich nicht so genau. Also wofür brenne ich abseits von dem ganzen Zeugs, was ich so mache? Also wo ist eigentlich meine fantastische Welt nebenher? Und die gab es, ne? Wo ist eigentlich das, wo ist auch vielleicht die Utopie und all das? Soll ich jetzt ein Lied singen beim
ja, cool.
Wort? Probiere ich mal. Ja. Also ich probiere es, wenn es nervt, können alle sofort sagen, aufhören damit.
Auf keinen Fall.
Und zwar ist es Musik, die man so eigentlich nicht spielen sollte, weil macht man nicht. Ich kann jetzt weil es einfach ein Unding ist.
Und ich muss
weil
jetzt
so
das
hässlich
Mikro
ist. Du musst nicht so viel machen, du hältst einfach das Mikro so ein bisschen da so hin. Und zwar, ich kann jetzt anbieten Panflöte oder so einen komischen Schrott-Synthesizer. Schrott-Synthesizer, okay. Besser als Panflöte? Warum denn eigentlich? Panflöte ist doch durchaus ein sympathisches Instrument, oder nicht? Kitschig. Was ist denn jetzt gegen Kitsch zu sagen? Also kaum fragt man mal das Publikum, geht's ja grandios schief. So. Also ja, Kitsch ist schön, finde ich. Na, bitte. Demokratie, ne? Das kann ja nur scheitern,
ja,
Leute.
Absolut.
Wir brauchen einfache Lösungen.
So wie in der Schweiz.
Okay. In der Schweiz hat man einfache Lösungen, Entschuldigung, gefunden.
Ja.
So. Das klingt doch schon ganz gut. Also irgendwie rough. Nicht zu laut, ne? Aber da wird geregelt. Ja, doch, vielleicht dann doch so. Also ich probiere es einfach mal. Es könnte schwierig werden. Ästhetisch. Trotzdem. Und dann endlich über 15. Später aufstehen, vom Kartenspiel erzählen. Martina, du kennst dich doch. Das alles, das reimt sich noch auf Riot und auf Licht. Komm, lass dich endlich einmal gehen. Denn deine Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Komm, lass dich endlich einmal gehen. Zweite Strophe. Soll ich noch weitermachen? Danke. Hier ist richtig, hey Leute, hier ist richtig gute Stimmung am Taz-Stand. Kommt alle zum Taz-Stand. Wenn er das nochmal tut, hey, dreh auf. Wenn er das wiederholt, wirst du nicht wiederkommen. Da ist deine Freundin. Ihr könnt jederzeit mit Sicherheit durchdrehen und killen und Winter übergehen. Lass dich ab jetzt nicht mehr erziehen.
Denn deine Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Lass dich doch endlich einmal gehen. Und jetzt alle.
Ihr könnt auch den Stand
zerlegen. Man halt das Ding daran, das gibt's doch gar nicht. Denn deine Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Dankeschön.
Ja, super, aber du siehst, so rein habituell ist es auf so einer Messe schwierig. Man kriegt die Leute nicht zum Tanzen. Ne?
Ich war mein größter Erfolg hier bis jetzt.
Ey, super.
Aber, nee. Aber die Verhältnisse voll zum Tanzen gebracht. Na, Entschuldigung. Ja, solche Sprüche, die zünden einfach nicht
mehr. Ich dachte, es würde wenigstens so eine Wand irgendwie umfallen, aber war nicht.
Ja, ihr hättet ein bisschen was vorbereiten sollen. Normalerweise, wo ich auftrete, da gehen dann immer so Pyro-Dinger hoch und so, dann fliegt irgendwas durch und rollt sich hinten irgendwo.
Ja, wir sind zu wenig Theater. Das müssen wir müssen echt daran
aber
arbeiten.
Aber das könnte auch ganz gut
unbedingt
sein.
Unbedingt. Aber von
ganz
wegen...
Ganz schlechtes Koks haben die hier. Na, egal.
Ja. Ja, da Backstage muss unbedingt was getan werden.
Wein und Wasser haben.
Wenigstens Wasser.
Pardon, oh, hier. Gibt schon. Danke.
Darf ich, möchtest du das selbst machen?
Ja, ich mach das. Danke, ich hab's schon, danke.
Dann gib mir auch was.
Ja.
Aber genau, du machst Theater, du hast die Band und dann hast du ein Buch geschrieben. Das ist ja im Vergleich zu Band und Theater eine ziemlich autistische Angelegenheit, oder?
Ja, weiß ich gar nicht. Also klar, diese Wegsperrsachen sind immer so ein bisschen alleine. Aber ich fand jetzt bei dem Buch, das geht über so eine ganze Zeit. Das kann man immer so Stück für Stück machen. Und irgendwie, dann hatte ich habe ein Jahr lang nichts anderes getan. Also kein Theaterstück angenommen oder irgendwie mit der Band eine Platte probiert. Von daher war da Zeit da. Und das fand ich auch ganz gut. Und ich hatte dann irgendwann dieses Glück, dass ich so eine Art Konzept gefunden hatte. Also eben nicht die Biografie aufzuschreiben, so als eine Fleißarbeit, sondern irgendwie fantastisch zu werden. Und das hat mir dann Spaß gebracht. Also fand ich es gar nicht schlimm. Vielleicht muss ja Kunst wehtun, ich weiß es nicht, aber
das
so im Schaffen.
Tut voll weh, oder?
Fand ich nicht. Ich fand's irgendwie,
nein, tut nicht mehr weh.
Als das war ganz normal, ich bin halt morgens um 4 aufgestanden, hab mir. nee, es war okay. Also dann rein in diesen Turm oder wie das heißt. Nein, es ging wirklich immer mal wieder und so dranbleiben hat mir irgendwie Spaß gemacht, ehrlich gesagt eher.
Und da tauchen natürlich im Buch auch einige Leute auf. Naja, man kann immer so rätseln, ne? Ist jetzt der Albert Oehlen oder ist Nerve R, vielleicht Daniel Richter oder Albert Oehlen? Oder wo ist da Rocco Schamoni? Ich glaube, man kann sagen, dein engster Freund oder jedenfalls der, mit dem du sehr viel gemeinsam gemacht hast. Und aber das wird nicht so richtig klar. Es gibt diese Figuren und dann kriegen die sogar noch Tiernamen. Also die werden nochmal verfremdet, obwohl sie eh schon verfremdet sind. Du wolltest das nicht so 1:1 schreiben. Hat man das, waren da Leute enttäuscht? Hat man das genau von dir erwartet, dass du jetzt mal so richtig über all diese Leute schreibst?
Ich weiß nicht, ob jemand enttäuscht ist bis jetzt. Was das angeht, vielleicht wäre man noch viel enttäuschter, wenn ich jetzt probiert hätte, so ein großes Name-Dropping und alle wichtigen Menschen, wo man meint, dass die wichtig sind oder irgendwie laute Namen haben oder tolle, klangvolle. Ich kann es wirklich nicht sagen. Für mich war das eine Entscheidung. Ich hatte wirklich, ehrlich gesagt, Angst am Anfang, etwas aufzuschreiben, was mit mir zu tun hat. Deswegen habe ich meinen Namen anders gewählt. Ich wollte einfach nicht. Das ist doch öde. Also ich meine, das ist dann auch ein musealer Vorgang, finde ich, wenn man sich so historisiert. Das kenne ich ja auch schon von, mittlerweile unsere Band hängt irgendwie, da gibt es ein Video im Deutschen Museum und also was so passiert, das ist ja auch alles meinetwegen okay. Aber ich hatte jetzt keinen Bock, nur darüber zu schreiben, wie es früher einmal war oder wen ich so alles kenne. Ich wollte eben selber auch was Neues kennenlernen. Und dann habe ich eben schon natürlich, und das ist dann Biografie, Leute genommen, Männer und Frauen, die mir irgendwie was die mich irgendwo hingeführt haben und habe die deswegen als Tiere nochmal wieder beschrieben, weil ich sie irgendwie angenehmer fand dann, also in ihrem ganzen Machen. Und ich habe mir so Bekannte angeschaut, die möglicherweise so malen gerade, und ich dachte so an jemanden, der da wirklich wie so ein irgendwie über das Zeug so an seiner Leinwand rüberging und so ranflatterte, wieder wegging. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und ich hatte keine Lust zu sagen, hey, das ist aber, keine Ahnung, Kippenberger oder irgendwie, das machen auch so viele. Ich glaube übrigens, dass das gar nicht hilft. Ich glaube, das ist auch, das ist nicht mal verkaufsstrategisch irgendwie interessant. Und von daher hatte ich mehr Lust, irgendwie in eine Fantasie zu gehen. Dann ist man irgendwie freier. Also deswegen konnte ich jetzt auch zum Teil so ein bisschen eulenspiegelhaft die Geschichten erzählen und mir was ausdenken. Und ich hatte auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, wenn ich jetzt so sauber über meine Band schreibe, die ich auch wirklich, ich verehre die tatsächlich. Also das ist ja auch ein großes Glück. Ich mag die Leute in meiner Band, die finde ich irgendwie, halte ich für tolle Künstler. Und jetzt so sauber aufzuschreiben und die Band gut zu finden, das ist doch irgendwie langweilig. Also irgendwie hat man auch so ein bisschen Angst vor, andere zu verletzen. Und so ist es mir für mich jedenfalls gut gelungen, das zu umgehen. Und ich wollte auch nicht so autobiografisch, wozu? Das machen Boxer oder so, glaube ich. Oder gute Köche oder schlechte Köche oder die schreiben Autobiografien. Oder Helmut Schmidt.
Helmut Schmidt, ja, auch ein Protagonist deiner Jugend, nicht? Der ewige Soldat.
Na, der mein Protagonist versucht so irgendwann, wenn er so Autoritäten begegnet, hat er so eine Strategie entwickelt, die heißt die Adenauer-Therapie. Und zwar, weil Adenauer war für ihn immer so eine Silhouette, die irgendwie so da stand, immer so denkmalgeschützt. Aber irgendwie so nicht dran vorbeikommen. Und wenn jemand so das Wort zum Beispiel, sagen wir mal, Umsatzsteuererklärung haben sie nicht eingereicht, zu Hause auf dem Tisch liegen, dachte ich mir, oh, Hände heben und Konrad Adenauer, du kannst mir nichts mehr antun. Und das habe ich auch so teilweise im Straßenverkehr versucht, wenn irgendwie, da dürfen sie nicht parken. Und also irgendwie so eine Strategie so zu entwickeln, wie so Ohren zu machen und an Konrad Adenauer denken. Und das hat mir irgendwie geholfen. Also das, aber das wird bei anderen, jeder hat so seinen, wahrscheinlich so seine Silhouette irgendwie. Für mich ist das so eine Silhouette und auch so ein komischer Anzug, an dem man irgendwie nicht vorbeikommt. Also diese Härte, diese Unverrückbare, die da so drin steckt. Oder kleine Anekdote, die erzähle ich auch einfach mal so. Ich habe eine Premiere gesehen in Bayreuth von Christoph Schlingensief. Und da war ich irgendwie, weil ich da mit ihm befreundet war, da bin ich hingegangen. Und die Leute setzten sich hin, es war gute Stimmung. Frau Merkel war da und Herr Stoiber, alles bestens, wie das da so ist. Und dann setzte sich so ein Mann neben mich in so einer kompletten Uniform, ein General, ein Bundeswehrgeneral, setzte sich so hin und grüßte so freundlich und dann ging das so los, das Ganze, und am Ende dieses Stückes ist ein ungeheurer Bubu-Sturm losgegangen. Und der Mann ist aufgesprungen und hat mit knallroter Visage diesen Regisseur angeschaut, als er dann endlich auf die Bühne kam, und wollte dem echt an Kragen gehen. Also so ein Hass und so ein verdrängen wollen und nicht zulassen wollen. Das ist schon echt enorm gewesen. Und so habe ich irgendwie diese Figuren so in Erinnerung. Aber eben, das geht jedem anders, glaube ich. Ich habe da auch ehrlich gesagt immer Angst vor gehabt. Jetzt habe ich aber diese tolle Therapie und jetzt kann mir nichts mehr passieren.
Die tolle Therapie?
Die Adenauer-Therapie.
Ach so, ja, die Adenauer-Therapie. Genau. Ja, George Cameron, vielen, vielen Dank.
Wie, das war's schon wieder?
Es war's schon, leider. Und ich kann das nur empfehlen, es macht ganz großen Spaß. George Cameron, die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Vielen Dank, dass du hier warst.
Herzlichen Dank. Ich hätte gern noch ein Lied gesungen, aber das erste hat, glaube ich, gereicht.
Oh nein.
Dankeschön.
Konnt nein, wir nein, noch nein,
das war ein Spaß. Das war ein Spaß. Okay. Tschüss, Dankeschön. Ciao.